Werner Bartens. Emotionale Gewalt. Was uns wirklich wehtut. Kränkung, Demütigung, Liebesentzug und wie wir uns dagegen schützen. Die Worte Emotion und Gewalt klingen im ersten Moment wie Gegensätze. Bei Gewalt denken wir an körperliche Aggression, Schläge und unmittelbare, sichtbare Verletzungen. Dabei müssen wir uns eigentlich nur an das schmerzhafte Ende einer Liebesbeziehung erinnern, um uns bewusst zu machen, wie sehr auch Gefühle wehtun können. Von Gewalt spricht man immer dann, wenn Grenzen überschritten werden und die Unversehrtheit und Integrität eines anderen Menschen verletzt wird. Und genau das passiert jeden Tag unzählige Male. Menschen werden ausgegrenzt, ignoriert, vernachlässigt, schikaniert und gemobbt. Solche emotionalen Verletzungen können tiefe Spuren hinterlassen und sich langfristig auf die psychische und physische Gesundheit auswirken. Diese Blinks erklären, was emotionale Gewalt ist und wie sie sich auswirkt. Sie zeigen, wie du dich vor ihr schützen kannst und warum wir als Gesellschaft achtsamer mit diesem Thema umgehen müssen. Blink Nummer 1. Emotionale Gewalt hat viele Formen und lässt sich nicht objektiv definieren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch du dich schon einmal als Opfer emotionaler Gewalt empfunden hast. Die meisten von uns haben sich schon mal missachtet, gekränkt und vielleicht sogar gedemütigt gefühlt. Solche Empfindungen hinterlassen schmerzhafte und zum Teil tiefe Verletzungen. Aber ab wann spricht man eigentlich von emotionaler Gewalt? Das lässt sich nicht vollkommen objektiv sagen. Psychologen beziehen sich dabei fast immer auf schwere Traumata, wie die Belastungsstörungen von Menschen, die Krieg und Folter erlebt haben, oder die Auswirkungen schwerer Misshandlungen, wie im Falle der Entführung von Natascha Kampusch. Bartens Definition von emotionaler Gewalt ist weiter und zugleich nuancierter. Sie umfasst seelische und psychische Verletzungen durch Mobbing, Ausgrenzung und Zurückweisung. Sie kommt nicht nur in Extremsituationen vor, sondern überall da, wo Menschen miteinander leben oder arbeiten, in der Familie, der Beziehung, der Schule oder bei der Arbeit. Doch genau wie der körperliche Schmerz ist auch der emotionale Schmerz eine subjektive Empfindung. Manche Menschen können Zurückweisungen und rüdes Verhalten gut verkraften, während andere bereits unter einer ironischen oder übergriffigen Bemerkung leiden. Es gibt keine völlig unabhängige Größe für seelischen Schmerz. Trotzdem gibt es bestimmte Muster, die in den meisten Fällen emotionaler Grenzverletzungen auftreten. Ignoranz und Vernachlässigung zum Beispiel kann eine traumatisierende Erfahrung sein. Ein Beispiel dafür sind Eltern, die ihre Kinder als Strafe für ein bestimmtes Verhalten über einen längeren Zeitraum hinweg ignorieren. Ein weiteres Beispiel ist die emotionale Erpressung. Eine typische Konstellation wäre eine Beziehung, in der ein Partner den anderen zu einem bestimmten Verhalten bewegen will, indem er ihm indirekte Vorwürfe macht, ein schlechtes Gewissen einredet oder ihn mit Liebesentzug bestraft. Als Gaslighting bezeichnen Psychologen Versuche emotionaler Manipulation, bei der die betroffene Person durch bewusste Täuschungen und Lügen so lange verunsichert wird, bis sie anfängt, an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Eine der häufigsten seelischen Verletzungen ist die Demütigung, die mit Mobbing und sozialer Ausgrenzung einhergeht. Das Spektrum dieser emotionalen Gewalttaten reicht von der persönlichen Schikane bis zur Benachteiligung größerer Gruppen, zum Beispiel in Form von Rassismus, Diskriminierung oder dem sogenannten Fatshaming, also der Herabsetzung und Ausgrenzung übergewichtiger Menschen. Trotzdem bleibt die Frage, warum Menschen unterschiedlich gut mit emotionaler Gewalt umgehen können. Dies sehen wir uns im nächsten Blink an. Blink Nummer 2. Die Anfälligkeit für emotionale Gewalt hängt von zwei Dingen ab, von äußeren Umständen und der eigenen seelischen Verfassung. Emotionale Grenzüberschreitungen werden häufig heruntergespielt. Hab dich nicht so oder stell dich nicht so an. Solche Aufforderungen suggerieren, der Betroffene habe eigentlich gar kein Recht auf seine Empfindung, als gäbe es einen universellen Maßstab für psychische Sensibilität. Das ist falsch, denn bei jeder emotionalen Verletzung kommen unterschiedliche Faktoren zum Tragen. Zum einen bestimmen die äußeren Umstände, wie stark sich jemand von einem emotionalen Gewaltakt verletzt fühlt. Dazu gehört zum Beispiel das Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Für die meisten Menschen ist es bei weitem schmerzhafter und traumatisierender, von einem geliebten Menschen verletzt zu werden, als von einem fremden oder flüchtigen Bekannten. Der Zeitpunkt und die Dauer der emotionalen Gewalt wirken sich darauf aus, ob das Opfer langfristige Schäden davonträgt. Grundlegend gilt, je jünger das Opfer ist, desto anfälliger ist es für psychische Verletzungen. Je kürzer es unter der emotionalen Gewalt leidet, desto geringer ist das Risiko bleibender emotionaler Schäden. Wie schwer sich die Verletzung auswirkt, hängt auch mit der Absicht des Täters zusammen. Eine mutmaßliche emotionale Verletzung wie eine absichtliche Demütigung ist weitaus schwerer zu ertragen als eine Kränkung, die zum Beispiel bei einem Wutausbruch im Affekt passiert. Natürlich hängt die Empfindung eines Betroffenen auch von seiner eigenen psychischen Veranlagung ab. Bestimmte Dispositionen oder Risikofaktoren können sich entscheidend darauf auswirken, wie Menschen mit emotionalen Verletzungen umgehen. Kinder, deren Eltern depressiv sind oder waren, haben zum Beispiel ein höheres Risiko, selbst an einer Depression zu erkranken. Und Kinder ängstlicher und tendenziell überbesorgter Eltern entwickeln im Laufe ihres Lebens mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst gewisse Angststörungen. Vorsicht! Aus all dem kann man keine Prognosen ableiten. Es handelt sich lediglich um Faktoren, die auf eine bestimmte psychische Anfälligkeit hindeuten können. Aber angenommen, es kommt dann wirklich zu einer emotionalen Verletzung. Wie schwer sind die Schäden, die diese Form von Gewalt anrichtet? Blink Nummer 3. Emotionale Gewalt kann sich langfristig auf die physische und psychische Gesundheit auswirken. In der Öffentlichkeit wird emotionale Gewalt selten thematisiert. Wenn überhaupt, geht es um psychische Leiden wie die inzwischen allgegenwärtigen Burnouts. Dabei kann emotionale Gewalt sowohl für die Psyche als auch für den Körper der Betroffenen langfristige Folgen haben. Grundlegend kann emotionale Gewalt auf lange Sicht so gut wie alle gängigen psychischen Störungen triggern, von Angststörungen bis zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Wer schon als Kind oder Jugendlicher Opfer emotionaler Gewalt wurde, ist oft sein Leben lang anfälliger für Depressionen. Angststörungen, die durch emotionale Gewalt ausgelöst wurden, äußern sich zum Beispiel oft in Form von Verlassensängsten in intimen Beziehungen. Eine andere Spätfolge, deren Diagnose bislang allerdings wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, sind chronische Anpassungsstörungen. Die Betroffenen haben oft Schwierigkeiten, sich mit Veränderungen, wie zum Beispiel einem Jobwechsel, zu arrangieren. Sie fühlen sich schnell überfordert oder bedrängt und ziehen sich daher aus dem Sozialleben zurück. Emotionale Gewalt kann sich aber auch ganz konkret auf die körperliche Gesundheit auswirken. Eigentlich logisch. Emotionale Gewalt bedeutet Dauerstress. Der Körper des Betroffenen fühlt sich angegriffen und schaltet auf permanente Abwehrhaltung. Da aber kein fremder Erreger im System bekämpft werden kann, greift sich der Körper am Ende selbst an. Die Folge sind erhöhte Entzündungswerte und vermehrte chronische Entzündungen. Bei Kindern kann emotionaler Missbrauch dazu führen, dass der für die Verarbeitung der Emotionen zuständige Bereich im Gehirn, der Hippocampus, langfristig unterentwickelt und funktional beschränkt bleibt. Den Betroffenen fällt es später oft schwer, ihre eigenen Gefühle zu ordnen und selbst zu verbalisieren. Bereits 1990 beschrieben japanische Forscher bei ihren Untersuchungen zum Broken Heart Syndrom, dass großer emotionaler Stress zu einer akuten Herzmuskelerkrankung führen kann. Bei hoher seelischer Belastung können sich kleinste Gefäße im Herzen der Betroffenen verkrampfen. Das kann zum sprichwörtlichen Gefühl der Enge um die Brust und heftigen Schmerzen führen. Die Opfer emotionaler Gewalt haben unter Umständen ihr ganzes Leben lang mit den Spätfolgen zu kämpfen. Sie leiden neben psychischen Störungen unter ganz konkreten körperlichen Symptomen, die im schlimmsten Fall zu Herzversagen oder Schlaganfällen führen können. Die eigentliche emotionale Verletzung erfolgt meist dann, wenn sie am verwundbarsten sind, während der Kindheit. Blink Nummer 4. Bei Kindern hat emotionale Gewalt besonders langfristige Auswirkungen. Kinder muss man auch mal schreien lassen. Man darf sie weder verwöhnen noch verweichlichen. Und Kindererziehung ist Frauensache. Solche Vorstellungen klingen zwar für die meisten von uns furchtbar falsch, haben sich aber teilweise bis heute als Erziehungsmethoden gehalten. Diese Mythen können mitunter gefährliche Auswirkungen auf die emotionale Entwicklung von Kindern haben. Dass sie sich trotzdem so lange halten, liegt daran, dass sie sich als Binsenweisheiten ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben haben. Sie werden bewusst oder unbewusst als Werte überliefert oder sogar öffentlich unterstützt. Der Glaube, seine Kinder zu verhätscheln, wenn man sie tröstet, stammt zum Beispiel aus dem während der Nazizeit veröffentlichten Buch »Die deutsche Frau und ihr erstes Kind«, das bis in die 1970er Jahre hinein hohe Auflagen erzielte. Dabei spielt körperliche Nähe erwiesenermaßen eine besonders große Rolle für eine gesunde Entwicklung. Mangelnder Körperkontakt und wenig Interaktion zwischen Kindern und Bezugspersonen wirken sich negativ auf die frühkindliche Entwicklung aus. Mögliche Folgen sind Schlaf- und Sprachprobleme, ein vergleichsweise niedriger Intelligenzquotient, übermäßig impulsives Verhalten und Depressionen in der Jugend. In den 1990er Jahren untersuchten Forscher, unter ihnen der Radiologe Thomas J. Ilovatingal-Mutikal, Kinder, die während der rumänischen Diktatur unter besonders widrigen Bedingungen in Waisenhäusern aufgewachsen waren. Sie hatten so gut wie keine liebevolle Zuwendung oder körperliche Nähe erfahren und dadurch schwere geistige und körperliche Schäden davongetragen. Sie waren verhaltensauffällig, hatten Sprachprobleme und Schwierigkeiten, sich emotional mitzuteilen. Ihre Anfälligkeit für Infekte deutete darauf hin, dass auch ihr Immunsystem deutlich unterentwickelt war. Während der Jugend spielt besonders die Anerkennung der Eltern eine wichtige Rolle für die psychische Entwicklung. Eine Studie der University of Cincinnati zeigte, dass junge Menschen, die sich von ihren Eltern nicht wertgeschätzt fühlen, häufiger zu Depressionen und sogar Suizidgedanken neigen. Auch die Rolle des Vaters wird häufig unterschätzt, und zwar offenbar besonders in Bezug auf die Entwicklung von Mädchen. Eine psychologische Studie der Oxford University von 2016 ergab, dass Mädchen im Alter zwischen 9 und 11 Jahren weniger verhaltensauffällig und psychisch stabiler waren, wenn sich ihre Väter aktiv in die Erziehung einbrachten. Kinder brauchen also liebevolle Zuwendung und körperliche Nähe, um zu emotional gesunden Persönlichkeiten heranzuwachsen. Blink Nummer 5. In hierarchischen Strukturen kann es besonders schnell zu emotionaler Gewalt kommen. Du hast mit Sicherheit schon einmal erlebt, wie ein Lehrer einen Schüler vor der gesamten Klasse bloßstellt oder ein Vorgesetzter einen Mitarbeiter vor versammelter Belegschaft zurechtweist. Menschen in Machtpositionen denken noch immer, Strenge und Härte seien Zeichen von Autorität und Führungskraft. Dabei setzen sie die psychische und emotionale Gesundheit der Betroffenen aufs Spiel. Es gibt Chefs, die einzelne Mitarbeiter während Meetings demonstrativ ignorieren oder sie sogar vor den Augen der Kollegen vorführen. Solche Machtdemonstrationen gehören ebenfalls zum Spektrum emotionaler Gewalt, denn die Betroffenen können schwer unter den Demütigungen leiden. Die US-amerikanische Psychologin Naomi Eisenberger zeigte in einer Studie von 2015, dass sich Ablehnung und soziale Ausgrenzung negativ auf das Immunsystem auswirken und die Schmerzschwelle der Betroffenen senken. Dabei ist längst erwiesen, dass eine kooperative Arbeitsatmosphäre und flache Hierarchien die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Sie fühlen sich wertgeschätzt und sicher, leiden seltener unter emotionalem Stress und sind dadurch auch seltener krank. Es gibt wohl kaum einen Kontext, den man so sehr mit Autorität, Stärke und Machtdemonstration verbindet, wie das Militär. Hier wird emotionale Gewalt teilweise oft gezielt eingesetzt, um Soldaten zu disziplinieren. Demütigungen und systematische Überforderungen sollen ihren Willen brechen, sie gefügig machen und sie zwingen, sich gehorsam in die autoritären Strukturen einzufügen. Um den Effekt zu verstärken, wird physische Gewalt, zum Beispiel ein viel zu langer Fußmarsch in kompletter Ausrüstung, durch emotionale Gewaltakte wie Schikanierungen ergänzt. In Deutschland wurde 2010 heftig über die Methoden beim Militär debattiert. Eine junge Offiziersanwärterin war auf dem militärischen Segelschulschiff Gorch Fock ums Leben gekommen. Im Anschluss gestanden viele Besatzungsmitglieder, sich von den höherrangigen Offizieren unter Druck gesetzt und zu bestimmten Taten genötigt gefühlt zu haben. Warum kam so etwas nicht schon viel früher ans Licht? Weil in solchen Fällen Dynamiken wie die von Soziologen beschriebene Normenfalle wirken. Die Rekruten werden zu Aufgaben verdonnert, die sich teilweise schon im Ansatz widersprechen oder schlichtweg nicht erfüllbar sind. Das Scheitern ist quasi vorprogrammiert. Daraufhin stellt sich bei den jungen Soldaten das Gefühl ein, selbst schuld zu sein und wirklich irgendeine Form von Strafe verdient zu haben. All diese drastischen Methoden gehen auf Kosten der geistigen und emotionalen Gesundheit der Menschen. Link Nummer 6. Es gibt typische Merkmale von Tätern und Opfern emotionaler Gewalt. Vermutlich hat es schon beim Hören der Blinks in dir gearbeitet. Wann bin ich vielleicht selbst einmal Opfer emotionaler Gewalt geworden? Oder habe ich womöglich gegenüber einer anderen Person emotionale Gewalt ausgeübt? Bartons zufolge kann man die Opfer und Täter anhand bestimmter Charakterzüge und Verhaltensmuster erkennen. Menschen, die anderen gegenüber emotionale Gewalt ausüben, sind oft ungehalten und cholerisch. Sie sind leicht erregbar und lassen sich zum Beispiel schon von kleinen Missgeschicken anderer Personen aus der Fassung bringen. Ihr aggressives Verhalten ist unberechenbar. Manchmal kann schon ein falsches Wort einen Wutausbruch auslösen. Wie wir bereits am Beispiel von Vorgesetzten und dem Militär gesehen haben, sind diese Täter oft dominante und narzisstische Persönlichkeiten. Sie drängen sich in den Vordergrund und kämpfen häufig für die überlegene oder höher gestellte Position. Dazu kommt ihre egozentrische Wahrnehmung. Sie fühlen sich übertrieben schnell persönlich angegriffen, sind aber nicht in der Lage, sich in die Perspektive und Argumente ihres Gegenübers hineinzuversetzen. Es gibt aber auch bestimmte Persönlichkeitsmuster, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, selbst Opfer emotionaler Gewalt zu werden. Das kann zum einen die persönliche Grundhaltung sein. Wer sich schnell gekränkt fühlt und die Schuld bei anderen sucht, hat bereits die Neigung, sich als Opfer zu positionieren. Das kann dazu führen, dass diese Personen emotionale Gewalt indirekt provozieren, denn emotionale Gewalttäter suchen sich häufig verletzliche Persönlichkeiten als Zielscheibe. Eine ähnliche Dynamik wird als projektive Identifizierung bezeichnet. Dabei sorgen die Betroffenen unterbewusst mit ihrem eigenen Verhalten dafür, dass sie genauso behandelt werden, wie sie es von vornherein befürchtet haben. Wenn jemand zum Beispiel Angst hat, wegen bestimmter äußerer Merkmale gehänselt zu werden, kann es sein, dass er diese Unsicherheit auf sein Gegenüber projiziert. Damit lenkt er die Aufmerksamkeit im Grunde selbst auf diese Merkmale und provoziert am Ende genau die Reaktion, vor der er sich gefürchtet hat. Neurotische und depressive Menschen sind ebenfalls besonders sensibel für emotionale Kränkungen. Sie neigen zu Nervosität und Unsicherheit und reagieren empfindlich auf Veränderungen. Je ausgeprägter diese Tendenzen sind, desto stressanfälliger sind sie und desto schneller fühlen sie sich missachtet oder gekränkt. Solche Beschreibungen und Symptome können hilfreich sein, um emotional gewalttätigen Menschen schon früh aus dem Weg zu gehen. Aber was machst du, wenn du den Umgang mit ihnen einmal doch nicht vermeiden kannst? Blink Nummer 7. Man kann sich durch Selbstwirksamkeit, Mitgefühl und professionelle Hilfe gegen emotionale Gewalt wappnen. Manchmal lassen sich Konflikte schlicht und einfach nicht vermeiden. Aber wenn die Grenze zur emotionalen Gewalt überschritten ist, musst du dich wehren. Dabei helfen dir die folgenden Tipps. Fang damit an, dich möglichst schnell auf deine Selbstwirksamkeit zu berufen. Verharre nicht in der Opferrolle, sondern übernimm Verantwortung für deine Situation. Das tust du zum Beispiel, indem du klare Signale sendest. Mach dem Aggressor deutlich, dass du nicht länger so behandelt werden möchtest. In manchen Fällen hilft es dann nur noch, der emotionalen Gewalt aus dem Weg zu gehen und jeden Kontakt abzubrechen. Zweitens schützt du dich durch Mitgefühl. Und zwar sowohl dir selbst als auch dem Täter gegenüber. Selbstmitgefühl bedeutet, sich selbst wertzuschätzen. Mach dir bewusst, dass du unter gar keinen Umständen allein schuld an der Situation bist. Das bewahrt dich schon mal davor, die Vorwürfe oder Angriffe des Täters ungefiltert zu übernehmen. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Selbstmitgefühl weniger anfällig für Ängste, Stress oder Depressionen sind. Mitgefühl für den Täter hilft, die Situation zu deeskalieren. Wenn sich dein Gegenüber zum Beispiel in einen Wutausbruch hineinsteigert, signalisiere durch ruhiges Zureden Verständnis. Bleibe dabei aber sachlich und selbstbewusst. Diese Empathie hilft wiederum dir, die Aggression nicht persönlich zu nehmen. Mach dir bewusst, dass emotionale Gewaltakte wie ein Wutausbruch im Grunde mehr über die Probleme und Defekte des Täters aussagen als über dich. Wer derart in Rage gerät, ist offensichtlich nicht in der Lage, andere Menschen sachlich und objektiv zu bewerten. Das wiederum lässt auf andere, tiefer liegende Probleme schließen. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Manchmal sollte man als Opfer emotionaler Gewalt auch professionelle psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn der Leidensdruck zu groß wird und über einen längeren Zeitraum andauert, ist es sinnvoll, sich an einen Therapeuten zu wenden. Mögliche Symptome für eine emotionale Dauerbelastung sind ein angeknackstes Selbstwertgefühl und Identitätsprobleme. Manchmal sind die Anzeichen aber auch körperliche Beschwerden wie Herz-Kreislauf-Probleme oder Schlaf- und Essstörungen. So oder so gilt, um dich vor seelischen Verletzungen und ihren mitunter langfristigen Folgen zu schützen, musst du zu dir selbst stehen. Du musst aktiv werden und dich gegen emotionale Gewalt wehren. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Emotionale Gewalt« von Werner Bartens angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Emotionale Gewalt wird in unserer Gesellschaft noch immer viel zu selten thematisiert. Dabei leiden täglich unzählige Menschen unter Kränkungen, Missachtung, Ausgrenzung und Mobbing. Emotionale Gewalt verletzt die seelische Integrität der Betroffenen und kann sich schwer auf ihre geistige und körperliche Verfassung auswirken. Umso wichtiger ist es, dass wir emotionale Gewalt möglichst früh erkennen und ein Bewusstsein für diese Art von Verletzungen schaffen. Was du konkret umsetzen kannst: Sei achtsam mit dir selbst. Wenn dir ein Konflikt zu schaffen macht, dann geh einen Moment in dich. Versuche herauszufinden, warum genau du dich schlecht fühlst. Geht dein Leid nicht in Wirklichkeit auf das Verhalten anderer Menschen zurück? Das ist viel öfter der Fall, als uns bewusst ist. Diese Erkenntnis hilft bereits, negative Gefühle nicht so sehr auf sich selbst zu beziehen. Auf Dauer lernst du so, die Angriffe fremder Menschen weniger persönlich zu nehmen und dich vor emotionaler Gewalt zu schützen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit emotionale Gewalt als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.